Ja, vielen Dank, dass ihr uns in die Anbetung geführt habt. Für mich war das ein ganz besonderer Lobpreis und ich möchte da ganz kurz ein Zeugnis zu geben. Wir haben ja so lange dieses Lied gesungen, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Und das ist ein Lied, was vor einigen Monaten ich kaum über die Lippen bekommen habe, weil in meinem Herzen so eine Traurigkeit. Unser Thema ist heute Gebetshelden. Gebetshelden, was können wir von Leuten aus der Bibel zum Thema Gebet lernen? Und ihr habt ja diese Gebetsreihe, ich habe jetzt leider die ersten Einheiten dazu verpasst, aber ich bin Steffi sehr dankbar, dass sie mir schon eine E-Mail geschrieben hat, um mich ein bisschen einzuführen in das, was schon geschehen ist. Und ich bin erstaunt oder begeistert, dass ich heute zum Thema Gebet etwas sagen soll, weil ich ganz ehrlich, ich bin ja so ein total ehrlicher Mensch, wie ihr wahrscheinlich oft merkt, manchmal vielleicht ein bisschen platt, aber ich muss es einfach mal so ehrlich sagen, ich sehe mich jetzt nicht als riesiges Vorbild für Gebet. Ich denke, es gibt schon Dinge, die mein Herz sehr bewegen und für die ich wirklich im Gebet stehe. Zum Beispiel liegen mir Frauen total auf dem Herzen, die den Wunsch haben, ein Kind zu bekommen. Und ich habe das schon häufiger gespürt, dass Gott, ich wusste das gar nicht von den Personen selbst, aber ich hatte dieses Empfinden, diese Frau wünscht sich ein Baby und sie wird nicht schwanger. Und ich habe oft für diese Frau gebetet und sie ist schwanger geworden und sie hat ein Kind bekommen. Und natürlich haben schon viele für sie gebetet, weil was ich nicht wusste ist, dass sie längst diese vom Arzt diese Bestätigung hatte, sie wäre unfruchtbar und könnte kein Kind empfangen. Aber da habe ich schon so oft gespürt, wie Gott mich als Fürbitterin gebraucht hat, weil das irgendwie auch ein Thema ist, was auf meinem Herzen brennt, dass Frauen sich danach sehnen, ein Kind zu bekommen, dass sie die Verheißung von Gott haben, dass er ein Gott der Fruchtbarkeit ist, dass er ihnen ein Kind schenken möchte und sie bleiben dran und sie sehen nichts und sie sind am Boden zerstört. Und in diesem Bereich habe ich also schon gemerkt, dass Gott mich auch als Fürbitterin gebraucht, aber so grundsätzlich bin ich jetzt nicht diejenige, die immer Feuer und Flamme ist, wenn es eine Gebetsveranstaltung gibt. Ich habe schon viel über Gebet gehört, was es für Formen des Gebets gibt und dann vielleicht auch, was man bei Gebet berücksichtigen sollte. Vielleicht so eine kleine Anleitung, wenn du willst, dass dein Gebet Erfolg hat, dann erfüll doch mal diese und jene Punkte. So, und dadurch, das würde ja kein charismatischer Christ so sagen, dass du da irgendwas erfüllen sollst, aber doch hört man ja solche Sachen wie, wir sollten erstmal mit Danksagung vor Gott kommen, weil Dank bahnt den Weg und wenn wir dann Gott erstmal gedankt haben, dann ist sein Ohr vielleicht viel mehr auf für unsere ganzen Bitten, die wir haben. Sage ich jetzt mal so, dass ich das manchmal so empfunden habe, als ob das so rübergebracht wird. Und dadurch schwingt für mich manchmal bei Gebet ein bisschen so ein negatives Gefühl mit. Aha, wieder was auf meiner To-Do-Liste, was ich noch erledigen sollte. Und um diesen negativen Hauch wegzubekommen, merke ich, dass es mir immer wieder hilft, zurück zum Ursprung zu kommen. Was ist überhaupt Gebet? Und dazu fand ich dieses Video total cool, was Hannes heute am Anfang des Gottesdienstes abgespielt hat, weil die Kinder, wenn man denen zuhört, wie die über Gebet reden, dann merkt man natürlich, dass sie viele Dinge einfach gelernt haben. Zum Beispiel sprechen sie darüber, die Hände zu falten und diese Sachen. Und dann sagt man Amen und der eine sagt, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Man macht das einfach. Die andere ist dann schon gebildeter, die weiß dann schon, das soll heißen, so soll es sein und so. Und gleichzeitig, neben dem, was sie da einfach so gelernt haben, kommt so was extrem Natürliches rüber. Ja, beten, das ist einfach reden mit Gott. Und wenn ich zu diesem Ursprung zurückkomme, dann habe ich nicht mehr dieses Gefühl, ja, stimmt, ich sollte ja eigentlich mehr beten und ich sollte vielleicht zu dieser Gebetsveranstaltung gehen. Sondern wenn ich drüber nachdenke, beten ist reden mit Gott. Ja, natürlich rede ich gerne mit Gott. Das mache ich ja auch eigentlich ständig in meinem Alltag. rede ich eigentlich ständig mit Gott und sag ihm, worüber ich nachdenke oder was mir gerade auf der Seele brennt, wo ich gerade ein Problem habe. Es gibt ja zu viele Probleme im Alltag, ne? Geht euch wahrscheinlich auch so. Also da gibt es ja auch immer viele Gründe, weshalb man dann mal kurz mit Gott sprechen kann. Und mit Gott zu sprechen bedeutet also, das ist Beziehung. Eine Beziehung lebt davon, zu kommunizieren. Mit Worten, mit Körpersprache, mit Nähe, mit Blicken. Davon lebt ja Beziehung. Also mit anderen Worten, wenn ich mit Gott rede, dann ist das eigentlich Beziehung leben. Und das will ich gerne. Ich will nicht allein sein, ich will mich nicht einsam fühlen. Ich mag doch diese Nähe einer Beziehung. Das ist sowas Schönes. Und dann verschwindet dieses Negative, wenn ich darüber nachdenke, dass Beten eigentlich nur Reden mit Gott ist und dass das ja ein Herzenswunsch von mir ist. Ich möchte in Verbindung mit Gott stehen, ich möchte mit ihm reden und ich möchte auch gerne von ihm hören. Die musikalische Untermalung gefällt mir. Könnten wir auch zu tanzen. Ist doch so ein bisschen wie so ein Walzer oder sowas. Und ich frage euch mal jetzt so ganz interaktiv, ihr könnt euch gleich mal melden, wenn das auf euch zutrifft, wenn ihr Gebetshelden hört, wer von euch denkt dann als allererstes an Paulus? Gibt es jemanden, der dann an Paulus denkt, wenn ihr an Gebetshelden denkt? Nein? Niemand? Okay, an wen denkt ihr? David, Daniel, mhm. Okay, und aus der Bibel. Jesus, yes, okay. Ja, erstaunlich. Mir ist als erstes Paulus eingefallen und dann dachte ich, man hat aber auch schon so viel von Paulus gehört über Gebet, ja, dass er dann schreibt, dass er im Prinzip ohne Unterlass betet und jederzeit im Gebet steht und dann schreibt er auch so viel über das Sprachengebet und so. Und dann hatte ich schon erst gedacht, ich werde vielleicht über Paulus reden, aber ich werde jetzt doch gar nicht über Paulus reden. Habe ich ja jetzt schon am Rande erwähnt. Sondern wer mir viel mehr aufs Herz gekommen ist, und ich glaube, es hat es gerade jemand gesagt, ja, über David, genau, über David werde ich auch reden, aber ich werde auch über Abraham reden, beziehungsweise eigentlich mehr über Abraham. Und da möchte ich erstmal aus 1. Mose 12 ein paar Verse vorlesen. Da fängt nämlich im Grunde genommen die Geschichte von Abraham an. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Da steht: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist das im Grunde genommen fast das Erste, was wir von Abraham lesen. Vorher lesen wir einfach seine Abstammung und so. Und nachdem Gott ihm das gesagt hatte, also im Prinzip beginnt die Geschichte von Abraham damit, dass wir hier lesen, dass Gott ihm einen Auftrag gibt, nämlich er soll aus dem Land seiner Verwandtschaft hinausgehen und in das Land, das der Herr ihm zeigen wird. Und dass er ihm auch gleichzeitig eine Verheißung gibt, nämlich er will ihn segnen und ihn zu einem großen Volk machen und seinen Namen groß machen, damit er auch ein Segen ist. Er soll ein Segen sein. Und Abraham hat daraufhin Gott gehorcht und ist auch losgegangen, was natürlich richtig großartig ist. Aber das Erste, worauf ich kurz unseren Blick lenken möchte, weil ich ja jetzt über Gebetshelden spreche, ist, dass diese Gebetshelden auch einfach Menschen waren, die Fehler hatten. Weil gleich betone ich ja alles, was die so toll gemacht haben. Sie sind ja eben irgendwie eine Form von Helden. Aber das Interessante ist, Gott gibt hier Abraham diese Verheißung und er gehorcht auch, das ist ja richtig gut. Wenn man dann ein paar Verse weiterliest, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lag, habe ich jetzt nicht alles recherchieren können, leider. aber ein paar Verse später, weiter unten liest man dann, dass es eine Hungersnot gab und deswegen ist Abraham mit seiner ganzen Familie da nach Ägypten gezogen. Und was er da tut, ist, er sagt zu seiner Frau, dass sie den Ägyptern sagen soll, sie sei seine Schwester. Weil er nämlich Angst hatte, dass die seine Frau so schön finden und dass sie dann auf die Idee kommen, ihn umzubringen, damit sie seine Frau haben können. Und aus dieser Angst heraus, von dieser Angst getrieben, befiehlt er sozusagen seiner Frau, sie soll lügen. Finde ich beeindruckend. Also bei all dem, was man so von Abraham weiß und wie toll Abraham ist, da hat er also gleich erstmal seiner Frau gesagt, sie soll lügen, weil er Angst hatte. Ist doch erstaunlich, finde ich. Abraham hatte Angst und war davon getrieben. Und was er ja auch noch gemacht hat, da hat er auf seine Frau gehört. Man darf nicht immer auf seine Frau hören, weil manchmal hat man ja schon bei Adam und Eva gesehen, ne? Das kann in die Hose gehen. Und so auch in diesem Fall, weil die Frau von Abraham, die hieß ja Sarai am Anfang, und die hatte keine Hoffnung mehr, dass sie wirklich noch ein Kind bekommt. Und deswegen dachte sie, naja, Abraham, also Gott hat zwar zu dir gesagt, dass er durch deinen Samen eine große Nachkommenschaft hervorbringen will, aber woher wollen wir denn wissen, dass er das mit mir vorhat? Vielleicht will er ja auch einfach meine Magd dazu benutzen. Und dann hat Abraham sich die Magd von seiner Frau, die hieß, Hagar, genau, hat er sich zur Frau genommen, um mit ihr eine Nachkommenschaft zu zeugen. Und dann haben die ja auch einen Sohn bekommen, der wurde Ismael genannt. Und interessanterweise ist das derjenige, aus dessen Nachkommenschaft die Muslime kommen. Und das ist, also seine Nachkommenschaft ist der allergrößte Feind der Juden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das, weil Abraham auf seine Frau gehört hat. Naja, ich will jetzt nicht die Frau so böse darstellen. Es ist auch ein bisschen Humor mit inhalten, wie ihr merkt. Aber also Abraham hat Fehler gemacht. Und von David ja auch ganz zu schweigen. Wahrscheinlich wissen das die meisten von euch. David, der König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, beging ja Ehebruch mit der Bathseba und dann musste er auch noch, weil sie schwanger von ihm war, hat er dann auch noch ihren Mann töten lassen, um das Ganze zu verheimlichen. Also im Prinzip hat er Ehebruch begangen und gemordet und das ist der Mann, von dem gesagt wird, er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Man liest ja auch in den folgenden Kapiteln, dass seine Reue darüber kommt und dass er davon umkehrt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir auch daraus lernen können. Wir alle machen Fehler, aber lasst uns nicht bei unserem Fehler stehen bleiben und diesen Fehler von weiteren Fehlern weitergeführt werden lassen, sondern lasst uns von dem, was wir falsch machen, umkehren. Und das war nur so als kleiner Einstieg. Diese Gebetshelden, auf denen ich jetzt den Fokus lege, die hatten auch Fehler. Das waren Menschen wie du und ich. Aber trotzdem haben sie ganz viel, wo wir von ihnen lernen können. Und ich habe bei meinem Bibelstudium gemerkt, man kann so viel von ihnen lernen, ich kann es überhaupt nicht hier rüberbringen. Das tut mir dann immer so ein bisschen weh, weil ich so ein Mensch bin, der gerne so umfassend denkt und Dinge so umfassend beschreibt und ein Bild davon malt. Aber gebt euch bitte damit zufrieden, dass diese Predigt nicht umfassend sein kann. Keine Predigt kann das so richtig, glaube ich. Ja, und der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, der mir bei meinem Bibelstudium bewusst geworden ist, das ist, dass Beten verbunden ist mit Anbeten. Im Deutschen sind die beiden Wörter ja auch in Anbeten, ist ja Beten enthalten. Aber es ist mir nicht wegen dem deutschen Wort in den Sinn gekommen, sondern wegen dem, was ich über Abraham gelesen habe. In 1. Mose 12, Vers 7 und 8, da lesen wir nämlich, dass der Herr dem Abraham erschien und er sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und dann steht da, und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Innerhalb von 2 Versen lesen wir das 2-mal, dass Abram dem Herrn einen Altar gebaut hat. Und im 13. Kapitel dann auch wieder, dass Abram an die Stätte des Altars zog, den er dort zuerst errichtet hatte, und dann hat er dort den Namen des Herrn angerufen, steht da. Also dieses von Gott zu hören, mit Gott zu reden und ihm einen Altar zu bauen und seinen Namen anzurufen, das sind Dinge, die eng miteinander verknüpft sind. Und im 13. Kapitel gibt es auch nochmal so ein Vers, wo auch wieder steht, er baute dem Herrn einen Altar. Also Abram war ganz stark darauf ausgerichtet und fokussiert, dem Herrn Anbetung darzubringen. Und das kam oft, wenn Gott zu ihm gesprochen hatte oder wenn er mit Gott sprach. Und ich dachte, wow, wir sind hier gerade im 12. Kapitel der Bibel. Das ist ja wirklich ganz am Anfang. Und man liest hier ganz plötzlich was von einem Altar. Wo kommt denn das erste Mal das Wort Altar in der Bibel vor? Und das ist bei Noah, nämlich als Noah die Arche verlassen hatte. Da baute er dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und dann steht da, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Das steht in 1. Mose 8, Vers 20. Sorry, dass ich die Bibelstelle jetzt erst hinterher genannt habe. Das hat mich beeindruckt. Also wir lesen bei Abraham plötzlich, er baute dem Herrn einen Altar und er rief den Namen des Herrn an. Und davor gab es nur das einmal in der Bibel, dass ein Altar gebaut wurde. Das war bei Noah nach der Sintflut. Und als Noah diesen Altar baute und Brandopfer darbrachte, dann steht da, der Herr roch diesen lieblichen Geruch. Das war ihm ein Wohlgeruch. Und daraufhin hat er gesagt, er will den Erdboden nicht mehr verfluchen und er will nicht mehr alle Lebendigen schlagen, so wie er es mit der Sintflut getan hat. Das beeindruckt mich. Gott war von diesem Opfer berührt. Und diese Opfer darzubringen, mittlerweile sind wir im neuen Bund. Jesus ist als Opfer für uns dargebracht worden. Wir brauchen keine Tiere mehr schlachten, um Opfer darzubringen. Und selbst im Alten Testament sagt Gott auch schon in Hosea 6, Vers 6, dass er an Liebe wohlgefallen hat und nicht an Opfer und an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Also letztendlich geht es nicht nur um dieses Opfer. Aber mich hat es fasziniert zu sehen, diesen Weg vom Sprechen mit Gott hin zu dieser Anbetung. Und dass das nichts war, Abraham hat nicht eine Lehre gehört, wo es hieß, naja, wenn du betest, dann bring mal ein Opfer da. Oder du musst das und das machen, damit Gott dich hört. Sondern das war etwas, was aus seinem Herzen kam, weil er Gott, den Allmächtigen, erkannt hat. Ich lese da gerne noch eine Bibelstelle aus 1. Mose 17 vor, die Verse 1 bis 3, wo es auch um Anbetung geht. 1. Mose 17, Verse 1 bis 3, da steht, als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadlich. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Und dann steht da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach. Also Gott erscheint ihm, Gott sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Und Abraham fällt auf sein Angesicht. Also beten ist ja nicht nur, ich rede mit Gott, sondern auch, ich höre von Gott. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das bei Abraham so durchlese, habe ich den Eindruck, bei Abraham ist beten viel mehr, er hört von Gott, als er spricht mit Gott. Dann denke ich, was läuft bei mir schief? Irgendwie rede ich viel mehr, als Gott zu mir gefühlt. Aber bei David relativiert sich das Ganze dann, da sehen wir. dass David ganz, ganz viel zum Herrn geredet hat und Gott hat auch zu ihm geredet, aber da ist die Gewichtung in der Bibel wieder ein bisschen anders. Da kommt dann ganz viel zum Ausdruck, was Gott gesagt hat. Nämlich, wenn wir uns David anschauen, und das hat mich sehr fasziniert, diese Anbetung. Ich habe jetzt gerade darüber gesprochen, einen Altar zu bauen, Opfer darzubringen, aufs Angesicht zu fallen. Und bei David stellen wir fest, Beten und Anbetung hängen eng zusammen, weil wenn du Gott Lieder singst, ist das auch eine Form von Gebet. Und das ist das, was wir heute Morgen ja schon so toll gemacht haben. Und das ist das, was David ganz, ganz viel gemacht hat, was niedergeschrieben ist. Wir lesen es einfach als einen Text, die Psalmen, aber es waren Lieder, die gesungen wurden. Und es waren gesungene Gebete. Und das ist mir so neu bewusst geworden, das möchte ich mir vor Augen halten. Hey, beten ist auch nicht immer, ich muss jetzt da stehen und reden, sondern wenn ich aus meinem Herzen zu Gott singe, ist das ein Gebet vor ihm. Dann rede ich diese Worte zu ihm. Ein Beispiel dazu möchte ich vorlesen aus 2. Samuel 22, Vers 1 bis 3. Da steht das nämlich genauso, 2. Samuel 22, Vers 1 bis 3. Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes. An dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalttat befreit. Und dann geht es immer so weiter. Das ist nur ein Beispiel, wie David Gott Anbetung bringt. Er spricht da auch gar nicht von sich in erster Linie, sondern er ehrt den Namen des Herrn. Und auch das, glaube ich, ist aber nicht so was. Manchmal habe ich schon gedacht, ich weiß, ich sollte das so und so tun. Ich sollte den Namen des Herrn in erster Linie ehren und dann kann ich ja vielleicht zu dem kommen, was mich gerade betrübt. Aber ich glaube nicht, dass David das aus einem Prinzip heraus gemacht hat, was er erlernt hat, sondern er fängt hier so an, weil sein Herz davon erfüllt ist. Weil das die Aufrichtigkeit seines Herzens ist. Er ist begeistert, sein Gott hat ihn errettet aus der Hand seiner Feinde und deswegen lobt und preist er den Namen, des Namens des Herrn über alle anderen Namen. Oder in Psalm 29 fängt das auch so an, erweist dem Herrn Ehre, ihr himmlischen Wesen. Preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Das ist Anbetung. Es ist ein Gebet, aber es ist Anbetung. Erweist dem Herrn Ehre. Mich berührt das, weil ich das Gefühl habe oder den Eindruck habe, das ist bei David so einfach aus seinem Herzen. Und ich liebe diese Authentizität, wenn etwas einfach aus dem Herzen kommt. Wenn etwas nicht gesagt wird, weil man einfach mit dem Verstand weiß, dass es richtig ist, sondern weil das Herz davon voll ist. Danach sehne ich mich in all den Dingen, die ich tue, dass die Dinge aus meinem Herzen kommen und aus einer Überzeugung in meinem Herzen. Das war der erste Punkt. Beten und Anbetung sind miteinander verbunden, sind miteinander verknüpft. Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist, dass Beten ist, mit einem Freund zu sprechen. In der Anbetung kommt ganz viel der Aspekt raus, dass Gott Gott ist, dass er eine Autoritätsperson ist, eine Person ist, die Macht hat, die Kraft hat, die erhoben ist über allem anderen, die über allem anderen steht. Aber Gott ist nicht nur das. Gott ist auch nahbar. Durch Jesus Christus ist Gott für uns richtig nahbar geworden, weil Jesus Christus uns freigekauft hat durch sein Blut und wir uns dadurch Gott nähern können und nahen können. Und selbst wenn wir im Alten Testament bleiben bei Abraham, dann stellen wir fest, dass Abraham schon Freund Gottes genannt wurde. Abraham, der nicht ohne Schuld war, der nicht ohne Fehler war und wo Jesus Christus noch nicht auf die Erde gekommen war, in unserer menschlichen zeitlichen Reihenfolge, aber er wurde schon Freund Gottes genannt. In 2. Chronik 2, Vers 7 liest man das. 2. Chronik 2, Vers 7 für diejenigen, die es mitschreiben wollen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Und das Ganze wird dann auch im Jakobus nochmal aufgegriffen. Den möchte ich auch noch kurz vorlesen, diesen Vers, Jakobus 2, Vers 22 und 23. Da geht es nämlich auch um den Glauben von Abraham. Da steht, daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Also beten ist, zu einem Freund zu sprechen. Und ganz offensichtlich wird das, ich habe so viele Bibelstellen, fällt mir gerade auf, war mir vorher gar nicht so bewusst, aber es ist ja fast immer so, weil ich einfach das Wort Gottes liebe, das ist das, was die Kraft hat. 1. Mose 15, da lesen wir eine Begebenheit, wo Gott mit Abraham spricht, mit Abram spricht und Abram auch antwortet. Und ich möchte, dass wir diese Bibelstelle gemeinsam lesen, weil sie so sehr zeigt, dass Beten bedeutet, mit einem Freund zu sprechen. 1. Mose 15, Vers 1 bis 8. Da steht, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Elisa von Damaskus. Und Abram sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist das, was wir auch gerade in Jakobus 2 nochmal gehört hatten. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abram aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? An dieser Stelle höre ich mal auf. Und weshalb ich diesen Bibelabschnitt vorlesen wollte, ist, dass ich finde, dass man da so sehr die Freundschaft zwischen Gott und Abraham sehen kann. Denn Gott als Autoritätsperson würde ich vielleicht nicht so begegnen an Abrahams Stelle. Wie er das sagt, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Oder siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Hört sich ein bisschen anklagend an, finde ich. Heißt jetzt nicht, dass wir unsere Freunde anklagen sollen, das ist nicht der richtige Rückschluss, sondern was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, ich finde es beeindruckend, wie echt Abraham ist. Er kommt nicht vor Gott und sagt, ja, ich glaube dir, du hast das verheißen, du wirst das machen. Wenn das wirklich in seinem Herzen wäre, wäre ja auch gut, wenn er das zu ihm sagt. Aber in seinem Herzen war, er sieht die Umstände. Er sieht, er ist kinderlos. Er sieht, der Herr hat ihm keinen Samen, also keinen Nachkommen gegeben. Er ist so ehrlich, wie er mit Gott spricht. Und das ist für mich so ein anderer Aspekt in unserer Beziehung zu Gott. Zum einen, ja, er ist eine Autoritätsperson, vor der wir Ehrfurcht haben, weil er eben wirklich Gott der Allmächtige ist. Aber gleichzeitig ist er ein so nahbarer Gott, vor dem man keine Angst haben muss. Es ist etwas anderes, die Ehrfurcht vor ihm zu haben oder Angst vor ihm zu haben. Angst brauchen wir nicht vor ihm zu haben. Er ist unser liebender Vater, sofern wir durch Jesu Blut seine Kinder geworden sind. Wir können ehrlich zu ihm kommen. Und ich glaube, dass das was ganz, ganz Essentielles ist und in unserem Alltag, in unserem Leben. Mir hilft es, dass ich zu Gott kommen kann und ihm ehrlich sagen kann, wie es mir geht. Wenn ich vor ihn komme und nur runterlabere, was ich weiß, was ich eigentlich sagen sollte, nämlich irgendwelche ehrenvollen Worte, aber in meinem Herzen ist Verzweiflung und Anklage gegenüber Gott. Gott weiß, was in meinem Herzen ist. Es ist leeres Gerede, was über meine Lippen kommt, wenn ich einfach nur das sage, was ich theoretisch sagen müsste. Und mich hat das so bewegt, dass Paulus schreibt im Korintherbrief, dass Gott ein Gott vollen Trostes ist. Und der ihn so sehr tröstet und stärkt in allen Bedrängnissen, da kam überhaupt gar keine Spur von Anklage Gott gegenüber rüber. Das hat mich beeindruckt, weil ich dachte, Paulus hat so krasse Sachen erlebt, aber er hat nicht im geringsten an Gott und an Gottes Wesen gezweifelt und an Gottes Güte, sondern er war so begeistert von Gottes Treue, von Gottes Trost, von Gottes Barmherzigkeit. Und ich merke, wie in meinem Herzen oft Zweifel sind, wenn Dinge auch über einen langen Zeitraum nicht laufen, dann sind da Zweifel. Gott, bist du wirklich gut? Bist du wirklich treu? Gott, warum lässt du das zu? Dann ist Anklage da. Und ich erwähne das mit Paulus, weil ich glaube, die Lösung für mich in meiner Situation, wenn ich Anklage habe, ist nicht einfach nur das mit meinen Lippen zu sagen, was ich weiß, was richtig ist. Es kann helfen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ehrlich zu Gott zu sein und sagen, Gott, ich habe diese Anklage dir gegenüber. Ich fühle mich so. Ich weiß, das und das ist die Wahrheit. Bitte pflanz diese Wahrheit in mein Herz hinein. Das ist das, wie ich gelernt habe, mit Situationen umzugehen, wo ich in meinem Herzen nicht versöhnt bin mit Gott. Ich möchte versöhnt sein mit Gott. Und ich weiß, dass Jesus mich versöhnt mit Gott, aber versteht ihr, was ich meine, dass wir manchmal von unserer Seite aus nicht versöhnt sind, weil wir Gott nicht verstehen. Und das wegzubekommen, der Weg dahin ist die Ehrlichkeit. Diese Ehrlichkeit, die in Freundschaft vorhanden sein sollte, diese Vertrautheit, die in unserer Freundschaft mit Gott da sein kann. Und auch wie Abraham fragt, ich meine, Gott hat ihm Verheißungen gegeben, Gott sagt ihm das mit den Sternen. Und dann sagt Abraham so ganz kühn, woran, Herr, soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Das finde ich ist so kindlich, so kühn, so mutig, so ehrlich. Einfach zu sagen, also da spricht ja Gott, der Allmächtige, mit ihm und trotzdem traut er sich das zu fragen, Herr, woran soll ich das erkennen? Und dann macht Gott diesen Bund mit ihm. Und dann gibt es ja auch noch die Stelle, wo Abraham mit Gott darüber redet oder rechtet, ob Gott Sodom und Gomorra verschonen kann vor dem Gericht. Und dann sagt Abraham, ja Gott, wenn da nur 50 Gerechte sind in Sodom und Gomorra, kannst du sie dann verschonen? Und Gott sagt, jetzt will ich es nicht zu frei wiedergeben, aber wenn da nur 50 Gerechte wären, dann würde ich es machen. Und dann spricht Abraham wieder weiter mit ihm und sagt, und wenn da 45 wären und wenn da 30 wären und wenn da 20 wären, bis runter auf 10. Und das zeigt mir auch diese Kühnheit. Und gleichzeitig nicht nur die Kühnheit in dem Ganzen, sondern die Selbstlosigkeit. Weil Abraham steht nicht für sich selber ein, sondern im Grunde genommen steht er für Lot ein. Lot, sein Neffe, der in Sodom wohnte und mit dem er ja menschlich gesehen eigentlich hätte Streit haben können, weil die hatten sich getrennt, weil Streit unter ihren Hirten war. Und Lot hat sich dann die schöne Landhälfte ausgesucht, ja, die so schön bewässert war. Schließlich ist das gut für sein Vieh. Hätte Abraham ja auch böse drauf sein können, dass Lot egoistisch ist oder sowas. Aber Abraham steht ein für Lot und kommt vor Gott und verhandelt mit Gott für Lot sozusagen. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Kühnheit, mit der Abraham zu Gott kommt. Das finden wir bei David auch noch an mehreren Stellen, aber aus Zeitgründen gehe ich jetzt darauf nicht ein, weil ich noch kurz den dritten Punkt mit euch teilen möchte. Der erste, wie gesagt, Beten ist verbunden mit Anbeten. Ich wiederhole das, damit wir uns das vielleicht merken können. Zweitens, Beten ist mit einem Freund zu sprechen. Es ist verbunden mit Ehrlichkeit, mit Vertrautheit, mit Kühnheit, mit Authentizität. Und drittens, Beten heißt auch Zweisamkeit. Gerade in der Form des Anbetens glaube ich, dass wir oft gemeinsam beten, auch in der Gemeinde gemeinsam beten, in Hauskreisen gemeinsam beten, vielleicht in der Ehe oder in der Familie gemeinsam beten. Aber beten heißt auch Zweisamkeit. Und Jesus ist für mich persönlich der größte Gebetsheld. Ich habe jetzt auf ihn in der Predigt nicht so viel den Fokus gelegt, aber in diesem dritten Punkt, da möchte ich Jesus herausheben, weil ich glaube, dass Jesus uns richtig, richtig gut vorgelebt hat, dass Beten ein Teil unseres Alltags ist, denn Jesus hat ständig überall mit seinem Vater gesprochen. Er, was weiß ich, wenn er bei Lazarus vorm Grab steht, er sprach mit seinem Vater. Und wenn er irgendwo Kranke gesehen hat, er sprach mit seinem Vater. Aber Jesus hat nicht nur in seinem Alltag und auf seinem Weg durch seinen Alltag mit Gott gesprochen, sondern Jesus, der ja sogar Gott selbst war, hat sich Zeiten alleine mit seinem Vater genommen. Und das lesen wir in Markus 1, Vers 35. Markus 1, Vers 35. Da heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus, der in vollkommener Einheit mit seinem Vater war, der hat sich Zeit genommen, um alleine mit seinem Vater zu sein und um mit ihm zu sprechen. Und wenn Jesus, der Gott selbst war, das brauchte, dann denke ich, kann es nicht sein, dass ich das nicht brauche. So viel ich auch mir denke, dass Gebet umso mehr ein Teil meines Alltags sein soll und eben nicht nur eine abgeschiedene Gebetszeit, umso mehr muss ich doch anerkennen, was für einen Wert diese Zeit hat, wo ich alleine zu meinem Vater komme. Und ich bin da wirklich in einem Lernprozess, in meinem viel zu vollen Terminkalender, mir diese Zeit zu nehmen. Aber wenn ich sie nehme, dann merke ich, wie es mich stärkt, wie es mich aufbaut, wie es mich ermutigt, wie ich mit einer ganz anderen Kraft durch den Alltag gehen kann, wie ich gelassener sein kann, entspannter sein kann, mehr Liebe für meine Mitmenschen haben kann, mehr Verständnis für meine Mitmenschen haben kann. Und dann denke ich, warum fällt es mir eigentlich so schwer? Der Obertitel der Gebetsreihe heißt Gebet, Kampf oder Krampf. Es fühlt sich für mich oft wie ein Kampf an. Also mir diese Zeit zu nehmen, versteht ihr? Also nicht so negativ gemeint, aber es fühlt sich für mich an wie ein Kampf, mir diese Zeit frei zu kämpfen, um in den Gebetskampf gehen zu können. Das ist, weil wir einen Widersacher haben, der uns davon abhalten möchte, diese Zeit mit unserem Vater zu verbringen, die uns immer mehr erneuert. Und damit möchte ich uns jetzt mit einem Abschlussgebet von meiner Seite aus zumindest segnen für diese Woche und darüber hinaus, dass Gott uns in diese Intimität mit ihm zieht, in diese Freundschaft mit ihm, in diese Anbetung zu ihm, in diese Zeiten des Austauschs, wo wir mit ihm reden und wo wir von ihm hören. Danke, Jesus, dass wir von dir so viel lernen können und dass wir aus deinem Wort so viel lernen können, dass da so viele Menschen sind, die du gebraucht hast und die uns zu Vorbildern dienen. Danke dafür, dass wir aber nicht nur in deinem Wort lesen brauchen, sondern dass du selber das Wort bist, dass du lebendig bist, dass du real bist und dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Ich bitte dich, dass du uns alle ausstattest mit einer Sehnsucht nach dir und mit diesem Kampfgeist, dass wir uns nicht abhalten lassen und ablenken lassen von dir, dass wir uns nicht zu sehr beschäftigen lassen von all diesen Dingen dieser Welt, dass die Beziehung zu dir in den Hintergrund rücken würde. Nein, Jesus, ich bete, dass du uns an dein Herz ziehst, dass du uns hilfst, unsere Prioritäten richtig zu setzen und dass, wenn wir zu dir kommen, Vater, dass du zu uns sprichst und unsere Herzen erfrischst. Ich bete gerade für diejenigen, die es immer wieder versuchen, dir zu begegnen und das Gefühl haben, da wäre eine Blockade. Jesus, du hast den Weg freigemacht. Du hast Blockaden entfernt. Durch dich ist der Weg frei und deswegen erbitte ich das von dir und danke dir, dass du der Hörer unserer Gebete bist, dass wir von dir empfangen können, wie du in unsere Herzen dein lebendiges Wort hineinschreibst. Dass du Erquickung schenkst, wo Erquickung nötig ist. Dass du Zurechtweisung schenkst, wo Zurechtweisung nötig ist. Dass du Barmherzigkeit schenkst, wo Barmherzigkeit erfordert wird. Danke, dass in dir alle Schätze verborgen sind. Danke, dass du alles in allem bist. Und damit segne ich einfach jeden, der diese Worte gehört hat, mit einem Herzen, das zu dir spricht, zu dir ruft, dich anbetet, Vater, dir die Ehre gibt, aufrichtige Dankbarkeit dir gegenüber empfinden kann. Da, wo unsere Herzen so hart geworden sind und wir keine Dankbarkeit mehr verspüren können, bitte ich dich, dass du uns mit geöffneten Augen erfüllst, dass wir sehen können, wie gut du bist, dass wir dir von aufrichtigem Herzen danken können, Jesus. Ja, Jesus, wir wollen dich sehen können, wie du wirklich bist und mit aufrichtigem Herzen zu dir kommen können. Danke, dass wir das dürfen. Danke, dass du uns aushältst, dass du dich über uns freust, ja, dass du uns nicht nur erträgst, sondern du freust dich über uns und durch Jesus ist dein Wohlgefallen auf uns. Danke dafür, Jesus. Bitte hilf jedem von uns, dass wir einfach wirklich zu dir kommen können und unsere Prioritäten richtig setzen. Danke, Jesus, dass du alles für uns vollbracht hast und dass wir in deinem Segen wandeln dürfen. In Jesu Namen segne ich jeden, der heute hier ist, mit Gesundheit, mit Kraft, mit Freude, mit Hoffnung, mit allem, was wir brauchen. In dem Namen Jesus. Amen.